Wir sind so viel gereist. Ich habe nachts immer an deiner Tür in Istanbul gestanden, so dran gekratzt. Weißt du, dachtest du, dass das der Regen ist, der gegen deine Fensterscheiben schlägt? Das waren immer die kleinen Kieselsteine, die ich daneben geworfen habe. Und ich immer, Ötze.
Das Ötze, waren deine Eier, schon, die du da dran geklopft hast, Alter.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Und ich begrüße die süßeste Süßspeise, die je in meinem Herzen gewohnt hat, Özcan Kosa.
Good morning, und ich zahle seit 2 Jahren keine Miete mehr.
du hast schon immer mietfrei in meinem Herzen gelebt. Oh Gott, das ist ein harter Satz, ey.
Ich bin ein Mietnomade.
Du bist ein Mieter, du ziehst von Herz zu Herz. Oh wow, das wäre so ein Vincent Weiss-Text. Das Leben ist ein Feuerwerk und ich ziehe von Herz zu Herz. Ui. Das toucht mich richtig tief. Sonnenschein, wie geht's dir?
Gut, sehr gut. Ich bin gerade im beschaulichen Bad Urach.
Bad Urach?
Und war schon beim Bäcker. Heute Morgen der gute Bäcker, Bäckerbeck, die noch ihr Brot selber machen. Ja, hab mir ein Stück
in Bad
Kuchen
Urach dort. Ist die Welt noch in Ordnung, ne?
Ja. Ja, hier ist 2027, ist hier Landesgartenschau. Da geht's hier richtig die Post ab. Also die fangen jetzt schon an zu bauen und also ich kann dir eins sagen, ich bin 2027 hier und guck mir...
Schneid den Rhododendron zurück oder du bist als Gast.
Tuya Smaragd und die Narzissenfelder hier, die Sonnenblumenfelder, das wird wunderschön.
Wenn du mit wehendem Haar durch die Sonnenblumenfelder läufst, weißt du, sind wir gefilmt in Slow-Mo.
Ich glaube, wehendes Haar kannst du weglassen, aber der Rest ja, auf jeden Fall.
So ein bisschen weinen, weil du getoucht bist. Und dann, ey, so Landesgartenschau, Bundesgartenschau, meine Heimatstadt, das ist so ziemlich das Einzige, was jemals in Gelsenkirchen stattgefunden hat, was nicht voller Scham war, war die Bundesgartenschau, als ich so 16, 17 war, muss so 2098 oder so gewesen sein. Riesenfest halt in der Stadt. Nicht nur fest, sondern die haben ja ein ganzes Gelände dafür gebaut, für die Bundesgartenschau. Und dieses Gelände gibt es bis heute in Gelsenkirchen-Horst und das ist einer der schönsten Parks, die wir in Gelsenkirchen überhaupt haben. Und die Buga war damals, meine Stadt ist ja jetzt nicht seit 5 Jahren im Arsch, sondern die ist ja faktisch seit dem Tod der Stahlindustrie in den 80er Jahren konstant im Arsch. Und sowas war echt nochmal so irgendwie so ein bisschen Zuckerstaub obendrauf, wo man so gedacht hat, okay, es geht ja noch irgendwie was.
Ja, das wertet das wertet eine Stadt richtig auf. Die kriegen ja dann auch richtig Cash.
Kohle,
und,
ja.
Ja, ist ein Aufbau. Aber was haben die in Gelsenkirchen danach gemacht? Alles wieder niedergebrannt, oder?
Nee, also den Park haben sie gelassen, aber den Rest haben sie niedergebrannt. Ich war gestern noch in Essen-Innenstadt, weil ich gestern in Essen gespielt habe. Und ich habe echt in meiner Erinnerung gehabt, dass Essen besser ist als Gelsenkirchen. Das mag es auch sein im Essener Süden, so Baldeneysee, Essen-Werden und so, Rüttenscheid. Aber lecko funny, die Innenstadt, Digga, da könntest du problemlos eine Folge Walking Dead drehen. Das ist, und würde keiner merken, würde keiner sagen, oh, alles wirklich schlimm. Also ich liebe Essen, ich liebe den Ruhrpott, ich liebe Gelsenkirchen, das verstehen die Leute mal falsch. Wenn ich da bin, ich habe, glaube ich, seit langem keine Show gespielt, wo ich einfach von Sekunde 1 an, so diese, für dich wahrscheinlich Stuttgart, für mich ist es halt der Ruhrpott, wo ich einfach in den Saal komme und ich spüre so, ey, hier sitzen 1000 Leute, die komplett auf, also die einfach 100% auf meiner Frequenz unterwegs sind. Die genau wissen, selbst wenn ich jetzt was richtig Fieses sage oder was richtig Krasses, lachen die trotzdem, weil die wissen so, ey, das ist der Basti, das ist Ruhrpott, so sind wir halt.
Und ja, ich glaube, das ist auch, weil du, das Lokalkolorit spielt da auch eine große Rolle.
Ja, klar.
Ist natürlich eine ganz andere Verbundenheit, wenn du sagst, hey, bei dem und dem Kiosk, in dem und dem Freibad, also da fühlst du natürlich eine viel größere Nähe zum Künstler und sagst, ja Mann, ja, genau da, ja, da war ich, ja.
Spielst du mit mehr Dialekt, wenn du in deiner Ecke spielst? Weil du hast ja so ein bisschen schwäbischen Dialekt, wenn du ihn rauslässt.
Ein bisschen vielleicht, aber auch nicht viel mehr.
Ich auf jeden Fall, ich habe das gestern gemerkt, so, dass diese ganzen Ruhrpott-Klamotten, so Hömmer, Kuxe und so, weißt du, also so, im Ruhrpott wird ja sehr hart gesprochen und das kommt komplett raus dann. Also ich rede ja immer so ein bisschen, aber im Ruhrpott, wenn ich in Essen spiele zum Beispiel, ist das, aber das ist so ein Missverständnis, was auch letztes Jahr mit dieser Bürgermeisterin da in Gelsenkirchen war, dass ich diese Stadt hassen würde oder dass ich den Ruhrpott nicht mögen würde. Ich liebe den Ruhrpott, ich liebe die Leute, ich fühle mich nirgendwo wohler als im Ruhrpott. Aber man muss einfach mal sagen, wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, weil du das letzte Mal in einer Stadt warst, wie Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, wirst du ja auf Tour auch mal gewesen sein, oder?
Ja, die letzten Wochen war ich dort, ja.
Digga, ey, das Stadtbild, ne? Das ist einfach, das ist, ey, die, also in Essen, du gehst durch so eine Straße, die haben da halt jetzt ein Einkaufszentrum gebaut, das ist sowieso immer der Tod. Wenn sie Einkaufszentren bauen, weißt du immer, der ganze Einzelhandel ist tot. Und dann läufst du durch eine Straße und da ist kein einziges Ladengeschäft mehr. Alle Fenster sind abgeklebt. Du denkst so, Alter, bin ich bei Fallout oder was?
Krass, weißt du, wirklich, echt?
In jedem Fenster eine Zeitung, in jedem Fenster und dann ein Euro-Shop, der noch offen hat. Oder so ein, dieser American Candy-Scheiße, die es jetzt auch überall gibt. Und das ist es so. Und dann denkst du, Alter, das ist ja, das ist doch kein Stadtbild mehr. Aber es geht halt in Deutschland genauso wie in anderen Ländern, wie in Amerika schon seit 40 Jahren. Da war es ja immer so, die hatten ja nie richtig Einkaufszonen, sondern die haben immer diese Malls gehabt. Und in Deutschland haben wir jetzt auch überall die Malls. Und das zerstört halt jede Innenstadt. So, weil du hast diesen Block als Mall, wo du da halt reingehen kannst, einkaufen kannst. Das gibt es in Dortmund, Westfalen-Center, gibt es in Essen, Limbecker Platz
ja,
und so.
Ja.
Und alles drumherum ist tot.
Ja.
Weil die Leute rennen halt nur noch in diese Mall rein.
Ja, die haben das ja in Stuttgart auch gemacht. In Stuttgart haben die damals das Milaneo gebaut. Ist ein riesiges Einkaufszentrum, ist eine riesige Mall. Und da ist halt alles drin, was du willst. Also vom kleinen Friseurladen, Cafés, Restaurants bis hin zu
Für
Zara,
uns war das das
H&M.
Zentro früher, ne? Das Zentro, da ist man hingefahren nach Oberhausen. Das Zentro, das war so. Weil Gelsenkirchen, meine Heimatstadt, hat keine Mall. Das ist die einzige Stadt, die mir jetzt gerade von denen einfällt, die keine Mall hat. Da ist einfach so das Stadtbild im Arsch, weil die Leute halt ins Zentro gefahren sind. Das ist ja auch okay. Aber man sieht halt, die Innenstädte, besonders in ärmeren Gebieten, wie das, was der Ruhrpott nun mal leider ist, geht im Arsch. Und das ist, das tut mir im Herzen weh, wenn ich das sehe. So, als ich gestern durch Essen gelaufen bin, habe ich echt gedacht, Alter, das ist doch kein, so willst du doch nicht wohnen, weißt du, wenn du durch eine Straße läufst und alle Fensterscheiben sind abgeklebt. Dann ist wirklich so, wann war denn der nukleare Holocaust gerade, ja, so vor 60 Jahren?
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, das ist halt so ein Stadtproblem. Also die Städteplanung ist das Problem. Bei uns haben die, wie gesagt, das Milaneo gebaut. Das ist ungefähr ein bisschen weiter weg als der Hauptbahnhof. Und da beginnt ja die Königstraße. Und die Königstraße zieht ja durch das Zentrum der Innenstadt.
Jetzt Karlsruhe oder Stuttgart?
Nee, in Stuttgart. Und dann circa nach 1,5 Kilometern, würde ich jetzt mal sagen. Oder ja, wenn nicht mal. Also 10 Minuten läufst du hoch, da endet die Königstraße und da haben sie auch eine Mall gebaut, das Gerberviertel ist das, glaube ich, Gerber-Einkaufsmall. Und die haben jetzt beide ungefähr zeitgleich oder so 1-2 Jahre zeitversetzt eröffnet und das Gerber lief nie so gut. Jetzt war aber das Problem, dass in dieser Königstraße war früher das Zentrum von Stuttgart und da waren die ganzen Läden. Also du bist da eigentlich so von unten nach oben gelaufen, so hat man das bei uns gesagt, vom Hauptbahnhof Richtung Rote Bühlplatz. Und da hattest du halt alle Läden. Und dann gab es noch so ein paar kleine Seitengassen und da hattest du auch noch so, keine Ahnung, Juwelier oder hier so Lederartikel. Aber die richtig big Läden waren auf dieser Straße. Und die sind inzwischen auch tot. Also die Innenstadt erlebt so eine Transformation. Da war früher zum Beispiel nie Gastronomie auf der Königstraße. Und jetzt merkst du, dass da immer mehr Gastros aufmachen. Ich weiß nicht, ob
man immerhin
das so
macht
plant.
Irgendwas auf, so, weißt du? Also am Ende ist es ja immer eine Frage von Kohle. Stuttgart ist eine reiche Stadt, umgeben von Industrie. Und
ja, das
du siehst, ich war diese Woche auf Tour, dann bist du in so Bad Neustadt an der Saale, das irgendwo in Bayern. Und da sind halt, da ist ein fettes Siemenswerk, da ist irgendwie ein Audi-Werk und du siehst halt, jedes Haus ist gepflegt, die Innenstadt ist gepflegt, die Leute haben Geld, das sieht man einfach so. Also man sieht einfach, dass die Menschen, die dort wohnen, alle einem ordentlichen Job nachgehen und denen es gut geht, weil in ihrem Umfeld halt, und wenn du dann die Leute im Publikum fragst, wo arbeitest du, dann ist immer so Siemens, 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 Siemens.
Ja, das stimmt.
Und das ist krass, wie viel das für eine Stadt ausmacht. Und zum Beispiel meine Heimatstadt war eine der reichsten Städte in Deutschland in den 50er Jahren. Weil sie halt Kohle hatte, so, weißt du, also Kohle im Sinne von, die Industrie war da. Und als die Industrie wegging, ging halt auch alles andere im Arsch. Und das ist so krass zu spüren. Ich war diese Woche übrigens in der ältesten Stadt Deutschlands. In Suhl. Warst du schon mal in Suhl?
Suhl, echt?
Suhl ist der Torwächter aus Ghostbusters, ja. Aber es gibt auch Suhl in Thüringen. Und dann kündigt mir der Techniker vorher an, ey, wir sind die älteste Stadt in Deutschland. Ich denke so, krass, Alter, von den Römern gegründet oder was? Nee, er meinte das Durchschnittsalter. Weil Suhl hat, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 64 oder so.
Ach so, okay.
Das heißt, da saßen viele, viele Menschen im Publikum, die durchaus mal im Hörgerät gedreht haben. Also,
aber wo liegt denn Suhl? Wo liegt das?
Das liegt oberhalb Bayerns an der Grenze, also von Thüringen runter nach Bayern zu Unterfranken.
Ja, aber hast du ein paar weggehauen, oder?
Ich habe ein paar weggehauen, das war mega. Ich habe mir ein paar Homies mitgenommen, ein paar heiße Bitches.
Er ist ja für dich volles Paradies, Alter. Ich werde, du bist ja bestimmt durchgedreht, du so Bitches, Bitches, Bitches.
Bitches, Bitches, nimmt die Zähne raus und lasst euch gut gehen mit dem OP. Ja, das ist, es gibt ja eine ganze, wie nennt man das? Es gibt GIFs, Grandmas in diesem Bereich. Wow.
Okay, jetzt machst du echt ein Thema auf, Alter.
Was ist wie ein Thema? Es gibt Leute, die stehen auf sowas. Ich kenne sogar einen großen deutschen Prominenten, der genau darauf steht. Also wirklich, und so ein richtiger, so ein Womanizer-Typ, weißt du? Und der hat echt das Problem, dass er all die jungen Mädels, alle jungen Mädels stehen auf den Typen, alle. Aber er will die Alten. Und ich meine jetzt, die richtig Alten. Und die stehen gar nicht so auf ihn, die kennen ihn nämlich gar nicht. Und das ist wirklich ziemlich strange.
Aber seit wann ist Rurik Gislas und so?
Ich habe lustigerweise auch an den gedacht, aber ist es nicht. Wie geil wäre das, wenn Rurik so, ab 80.
Ja, aber das ist halt...
Also läuft durch deutsche Altersheime.
Ja, aber wer ist das? Erzähl doch mal, wer ist das? Nein, kannst du jetzt erzählen?
Wir wissen beide, dass solche Indiskretionen nicht möglich sind. Das geht leider
komm,
nicht.
Alter, das juckt
du
doch
Du kennst
keinen.
Auch die ganzen Geheimnisse von... Du
Sag
weißt doch,
doch
was Bowser sich morgens aus Frühstücksbrötchen tut und trotzdem erzählst du es nicht hier, weil das dein engster Freundeskreis aus Gangster-Rappern.
Aber wie hast du das rausgekriegt, dass er auf
dem
Bild steht?
Er hat es mir völlig offen erzählt, in einer Runde von 7 Leuten, glaube ich. Wir saßen alle da und alle so.
Ja, Mordok, wow. Dann kannst du es ja jetzt im Podcast auch erzählen, Alter.
Nee,
weil
aber
diese
es war eine Runde von 7 Leuten. Nein. Es war eine Runde
vertrauenswürdige
von
7
Leuten, die alle in diesem Bereich. Es waren vertrauenswürdige. Es war der Kreis, also, es war sowas wie die Freimaurer, verstehst du? Wir haben unsere Siegelringe zusammengehalten und jeder hat über seine sexuellen Vorlieben gesprochen.
War so in der Runde so, okay, worauf stehst du? Ja, ich vögel gern Gilfs und dann kamst du an die Reihe und du so, ja, ich mag Midgets, ich mach mir auch mit einem Podcast und so.
Ich bin ganz ehrlich, das ist der Grund, warum wir zusammenarbeiten, weil ich immer darauf hoffe, dass irgendwann mal was passiert, weißt du? Wir sind so viel gereist, ich habe nachts immer an deiner Tür in Istanbul gestanden, so dran gekratzt. Weißt du, dachtest du, dass das der Regen ist, der gegen deine Fensterscheiben schlägt? Das waren immer die kleinen Kieselsteine, die ich daneben geworfen habe und ich immer, Ötze.
Das waren deine Eier, schon. Die du da rangeklopft hast, Alter. An die Scheibe. Du so.
Wie geil wäre das, wenn ich einfach draußen stehe und die Klötze so. Bam, bam, bam.
Digga, wenn du in Istanbul mit deinen Eiern an die Scheibe schlägst, dann weißt du aber, was die mit dir machen.
Ich hatte gestern jemanden in der Show, der erzählte, er hat jemanden als Arzt behandelt oder er war Rettungssanitäter und die Person hatte sich ein Kletterseil in den Arsch geschoben. Frag mich nicht, warum. Er konnte es auch nicht sagen, aber ich habe gesagt, wenn du dran gezogen hast, haben dann die Eier wie so zwei Glocken aneinander gehauen.
Ich wollte gerade sagen, Alter, wie so ein Zieh-auf-Männchen, Alter.
Genau, so die Beine gehen auseinander, ziehst du dran, gehen die Beine so.
Ein Kletterseil, ja, aber vielleicht für den Notfall. Weißt du, wie oft?
Wenn man im Malaya ist, Digga.
Nee, oder vielleicht wäre er in den Knast gekommen, ein paar Tage später.
Ja, aber in den Knast guckt ja ein Popo, die gucken ja rein. Ich war dabei, also ich hab's mitgekriegt. Ja, im Knast, die gucken rein, die gucken hinten.
Aber... Das sind jetzt schon so, also mal ganz ehrlich, so gerade eben du so, hey, wir standen in einer Runde und dann hat einer gesagt, er steht aufs Gift. Du so, hey, im Knast gucken sie in den Arsch, ich war dabei, also.
Nee, ich bin schon sehr anal heute unterwegs, wie analvoll. Basti, hast du mich nochmal genannt darum, auf dem Mittelaltermarkt? Basti von Analien, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Basti von Analien. Jetzt aber, worauf stehst du denn, Basti, so?
Ich bin ehrlich, wirklich, ich könnte jetzt gerne was... irgendwas Spannendes erzählen, aber ich bin echt langweilig. Ich bin echt langweilig. Also ich bin super schnell, schäme ich mich. So, also auch so, weißt du, wenn meine Frau mal so hier so irgendwelche Spirenzchen macht. Spirenzchen ist auch ein geiles Wort.
Spirenzchen, wow, okay.
Spirenzchen.
Das ist,
nein, aber ich bin wirklich jemand, der so, wirklich, das ist ganz schlimm bei mir. Ich kann so gar nicht den Latin Lover, come baby,
Ich meine ja nicht das. Ich meine jetzt so, ich meine auch nicht mit deiner Frau. Ich meine, wenn du so alleine im Hotelzimmer bist nach einer Show und du so, heute waren aber ganz schön viele Omas im Publikum. Ja, ich mache jetzt mal, als die eine mit mir geredet hat, das war auch sehr komisch, wie die mich auch angeguckt hat mit ihren gelockten weißen Haaren. Dann,
das ist richtig. Ich gucke mir dann sowas dann wie mit Daisy und ihr Chauffeur an als Porno.
Nee, und dann gehst du auf X-Hamster und dann gibst du wahrscheinlich ein Gilf with curly hair.
Oh Gott. Man muss, also, wenn man sich jemals, ich bin natürlich schon mal versehentlich schon mal auf so einer Seite gelandet, natürlich.
Versehentlich,
also,
okay.
Versehentlich, ja, war keine Ahnung. Ja, versehentlich, ich bin da drüber gestolpert, kann man sagen. Ich wollte gar so, nicht.
Du hast deine Studien gemacht, genau. Da hattest du gerade so Recherchetag und dann warst du so, ja, ich muss jetzt hier ganz kurz nochmal über den Ersten Weltkrieg irgendwelche Infos zusammenholen und dann auf, hä? GILF? Hä, wie bin ich jetzt auf gilffucker.com gekommen?
Sehen wir es mal so. Lügner. Keine Frau in keiner Beziehung würde sich freuen, wenn sie die Browser-History ihres Mannes durchgucken könnte. Aber bei mir ist es noch relativ clean. Allerdings, wenn man mal aus so einer Seite aus Versehen drauf gestolpert ist, kann ja passieren, ne? Fupp, auf einmal bist du aus so einer Seite, so X-Hamster.
Auf was für einer Seite? Also wie meinst du jetzt? Mit so einem Fetisch?
Ja,
oder?
Schon so ein ganz normales Zeug. Also, was heißt ganz normales Zeug? Also,
auf welche Seite gehst du denn, Basti?
Ich weiß, keine Ahnung. Ich gehe auf www.vogelkunde.de.
Was denn? Du bist so ein dreckiger Lügner.
Überhaupt
du bist
nicht.
So ein dreckiger, weil jedermann kennt diesen Moment. Man ist in so einer Zehnergruppe und dann sagt der eine so, hey, kennt ihr schon xxnx.com? Ne, was ist das? Ey, das ist eine richtig gute Sache. Okay, also okay. Und dann haut er, Schatz, ich geh noch kurz aufs Klo.
Halt die Fresse, Alter, du Lügner, du Dreckiger.
Nein.
Und du bist auf die Seite gekommen und dann warst du erstmal verstört, du so, hä?
Ich war verstört, weil es gibt nackte wirklich Menschen auf diesen Seiten, nein, aber es gibt ja auf diesen Seiten wirklich viele, viele Inhalte. Inhalte, ist doch geil.
Jetzt gibt kommt Kategorien, die Analyse.
Digga, es gibt Kategorien, wo du wirklich denkst, was ist das denn? Also was ist das überhaupt? Verstehst du, was ist diese Kategorie?
Zum Beispiel?
Ich bin so unschuldig. Ich wusste zum Beispiel nicht, was Hentai ist. Keine Ahnung, ich wusste es nicht. Bin für so Asia-Sachen bin ich komplett raus. Das bestelle ich nur wenn ich mir Nudeln hole. Aber sonst wirklich keine Ahnung. In meiner Erinnerung ist Hentai
so
irgendwas mit Kraken oder
so.
Wirklich,
wie du dich jetzt als Unschuldslamm, der so, nein, ich bin da total überfordert. Eigentlich gehe ich auf christianmarriage.com und das ist so mein Lebensinhalt. Halt deine Fresse, Alter, du kleiner Perverser. Halt's Maul, Alter. Basti, ich kenn dich. Du hast so richtig Kategorien. Du hast so ein Glücksrad.
So Ordner zu Hause. Ich hab so ein Ordner angelegt.
Du hast immer so ein Glücksrad, wo da die Fetische draufstehen und dann.
Ich mit meinem Pimmel, das dreh ich aber mit meinem Pimmel.
Nee, mit deiner Zunge. Du so, okay, jetzt kommt hier die Schlange. Ah, Step-Motherfucked Gilf. Okay.
Habe ich dir das mal erzählt? Es gibt doch diesen Typen, der Staubsauger fickt. Der Staubsaugerficker. Ne?
Okay. Da bist du auch durch Recherche drauf gekommen, ja?
Da bin ich. Genau. Nein, Peter Mann, der Staubsaugerficker. Irgendwie kommt das aus Alliteration am Arsch. Da hat mir ein Freund erzählt, so, ey, hier, der Reini hat mir erzählt, da gibt's den Staubsaugerficker. Und das ist halt ein Typ, der bumst Staubsauger. So, das ist die Story. Mehr ist es nicht. Er hält sich halt einen Staubsauger für die Nudel und bumst den. Okay. Was ich schon schwierig finde, aber er macht es halt so, ne? Ist ja auch völlig in Ordnung. Kann ja jeder machen. Und dann schickte der mir Reini, ich ziehe jetzt sowieso bald um, dementsprechend, sagen wir mal, kann ich jetzt ungefähr, dann, wenn Leute rausfinden, wo ich wohne, da wohne ich dann nicht mehr. Der Vorteil ist, der Reini schickte mir so, ey, da gibt's in Köln, gibt's ein Live-Ficken vom Staubsaugerficker. Also man kann da hingehen und der bumst halt vor Publikum Staubsauger. Frag mich nicht, warum. Okay?
Aber
ich find's auch schwierig.
Ja, okay, ja.
Okay. Und dann meinte er so,
eine Straße weiter.
Nein, das war auf der anderen Straßenseite. Ich konnte aus meinem Fenster auf das Ding drauf gucken. Ich meine so, Alter, ich kenne das doch. Und dann habe ich das erzählt und dann gucke ich aus dem Fenster und da war an dem Abend der große Staubsauger-Bumsabend mit Peter Mann.
Okay.
Das fand ich wirklich seltsam. Also, frag mich jetzt bitte nicht, wer da hingeht. Ich bin da nicht hingegangen. Ich weiß es nicht.
Also, ich war ja schon mal bei dir zu Hause und wenn man da rausguckt auf die andere Straßenseite, sind es circa 40 Meter. Und, also, ich sag's mal so, ich gehe sehr stark davon aus, dass du ein Teleskop bei dir hast. Oder so ein Fernrohr. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du nachts.
Wie
so ein kleiner Perverser.
Groß, ich bin ziemlich groß, Ötze, vergiss
das nicht. Dein größter Feind sind Rollläden. dann kotzt du dich immer dein nachts zu verdammte Scheiße.
Dein größter Feind sind Katzenklappen. Kleines Arsch.
Die haben schon wieder, die haben verdammt nochmal schon mal wieder die Rollläden runtergemacht. Gestern, da sind die Gardinen zu und das Licht ist an. Hast du schon mal reingeguckt, Basti?
Wo reingeguckt?
In so fremde Fenster?
In fremde Fenster reingeguckt? Nee. Also ja, so wie jeder vielleicht. Ne? Ich hatte mal einen Kumpel in meiner Straße, der hat immer der Nachbarin beim Umziehen zugeschaut, als wir Teenager waren. Das fand ich auch schon schwierig. Ich habe auch gesagt, Bruder, das macht man nicht. Was aber denn? Ja, hat er wirklich gemacht. Also hat immer bei der Nachbarin reingeguckt.
Die Nachbarin, die immer oben ohne war.
Ich hatte, ja, aber da war ich noch nicht geboren, Digga. Das war mein Fall. Das war nicht...
Ich erkenne ein Muster.
Das war der alte Mann, der da reingelugt hat. Mein Vater hat immer bei der Nachbarin beim Umziehen zugeguckt und also nicht beim Umziehen, sondern wenn die sich draußen nackt gesonnt hat. Und das erzählte der dann auch mal so freimütig. Und die Frau, die zufälligerweise die Mutter eines Freundes von mir ist, sagte, ja, ich habe deinen Vater am Fenster mal gesehen. Ich so, Digga, das war wirklich mal gut.
Das ist richtig pervers.
Also ich glaube nicht, dass er da richtig hingeguckt hat. Ne? Wahrscheinlich hat er Vögel beobachtet und dann ist das durch Zufall passiert.
Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich bin in Stuttgart und ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Stadtteil ich da gewohnt habe, weil man dann sofort wissen würde, um wen es sich handelt.
Aber woher soll man wissen, in welchem Stadtteil du mit wem gewohnt hast?
Nein, aber den Kumpel, den ich da getroffen habe. Weißt du, das ist zu offensichtlich, aber ich bin dann so nachts an den Bahnhof gegangen und da gab es so halt so, wie an jedem Bahnhof, Döner und Pizza und so. Und dann habe ich diesen Kumpel dort getroffen. Da habe ich gemeint, hey, was geht, was machst du? Und so, und das war Sommer und es war 21 Uhr und der ist so am Bahnhof rumgestanden. Und dann hat er gemeint, hey, Özcan, hey. Meine Frau ist gerade im Urlaub und ich so, ja, das hörst du schon. Ich war heute so spazieren und hab, und gestern Abend war ich spazieren und hat dann bei so fremden Schlafzimmern von außen reingeguckt. Und ich so, was? Und der so, Özcan, ich hab durch diese Schlafzimmer reingeguckt und da, gestern habe ich ein paar gesehen, die haben es gemacht. Und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und der so, doch, was schon heute? Und habe ich gemeint, Alter, was stimmt mit dir nicht? Und der ist als es dann wirklich so an der Dämmerung, weil der war voll so aufgebracht und nervös. Und seine Frau war irgendwie so 4-5 Tage weg. Ich weiß nicht, ob die im Urlaub war oder geschäftlich weg. Und der Typ ist halt voll Amok gelaufen.
Der ist dann durch Stuttgart gelaufen, hat den Fenster rein, also hat den Spanier
genau,
gemacht.
Ist abends dann halt durch die Stadt gelaufen und da gibt's halt so, keine Ahnung, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und dann hat er halt immer so von der Straße und bei einem Haus ist er dann so näher ans Fenster, weil er gesehen hat, so innen brennt Licht und dann hat er da so, wie nennt man das?
Gespannt.
Spanner, genau, ein Spanner. Und dann hat er da gespannt. Ey, ich hab echt gedacht, ich so, Alter, was ist los mit dir, Mann? Und ich war damals 25. Und der auch. Also der hatte schon damals diesen...
Aber du glaubst doch nicht, dass er damit aufgehört hat. Also ich meine, das gehört zu den Fetischen.
Auf gar keinen Fall hat er damit aufgehört. Also ich fand das nur,
seine Frau nur, wundert sich, warum er seit Jahren jeden Abend spazieren geht. Er ist ein Frischluftfanatiker. Er steht total drauf.
Ich fand es nur so irritierend, weil wir waren ja jung. Also er war ja auch 25, 24. Und ich meine, ich habe da jetzt noch nie jemanden kennengelernt, dass der so einen Fetisch hat. Oder
aber das hat ja nichts mit Alter zu tun. Also das ist ja...
Ja, bei mir war das halt so weit weg. Ich hab da keinen Fetisch oder irgendwas sowas in die Richtung gekannt. Ich fand es nur so krass, weil von dem hätte ich es nie erwartet.
Wir müssen natürlich jetzt dazu sagen, bevor wir böse Nachrichten kriegen, das ist falsch. Das tut man
natürlich
nicht.
Ist das falsch, also, Alter. Das ist Psycho.
Ich habe Persönlichkeitsrechte von Leuten, das geht natürlich nicht.
Das ist Psycho. Was für Persönlichkeitsrecht, Mann? Das ist Psychopathismus, Mann. Wenn ich so einen Typen erwischen würde, der durch mein Fenster guckt, oh mein Gott, ich würde dem hinterherrennen, Alter. Ich würde den richtig auseinandernehmen.
Ich kommst du ich raus, den, so weißen Unterhemd mit so einem Basie.
Ich würde den so wegflexen. Auf jeden Fall, Alter. Oh mein Gott, ich würde den so wegflexen.
Also sagen wir mal so, wir leben ja in Deutschland, ist es ja weniger schlimm als in anderen Ländern. Zum Beispiel in Holland haben die Leute ja die Fenster komplett ebenerdig oft zur Straße hin. Und das fand ich auch immer krass. Also ich jetzt natürlich dadurch, dass ich im Fernsehen arbeite und so, möchte ich sowieso schon nicht mehr ebenerdig zur Straße wohnen, dass mich halt jeder irgendwie angucken kann. Ich wäre auch früher, bevor ich in Medien gearbeitet habe, glaube ich, nicht in eine Erdgeschosswohnung gezogen. Weil dieser Gedanke, da laufen, also es gibt ja ganz oft Leute, die, was heißt ganz oft Leute, ganz viele Menschen wohnen in Großstädten Erdgeschoss. Und wenn du am Fenster vorbeiläufst, dann siehst du die halt da so sitzen.
Ja, ja.
Und dann denke ich auch immer so, boah, das wäre mir unangenehm.
Aber du hast recht, in Holland ist es so, als wir in Amsterdam waren, da sind wir
Amsterdam.
In voll vielen Wohnungen sind wir da vorbeigelaufen und einmal habe ich dich ja dann verloren und dann habe ich dich an dem Fenster gesehen, an dem...
Ja, ich stand dann da, masturbieren vom Fenster von Erik von den Maßkantjes. Nein, aber was auf jeden Fall auffällig war, war, dass die Holländer da gar keinen... Also jetzt, ich meine jetzt nicht so Studibuden mit so Milchglas zur Hälfte in der Mitte des Fensters, dass man da nicht reingucken kann, während die Dudes da sitzen. Ich meine jetzt ganz normale holländische Familien sitzen da am Abendessentisch in Amsterdam Innenstadt mit einem großen... wirklich monumentalen Fenster zur Hauptstraße hin, sodass wirklich jeder sie essen sehen kann. Und das wäre für mich als Deutscher zum Beispiel nicht meins. Da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, ich könnte das aber auch nicht. Ich mag, also, was zum Equipment eines jeden Türken gehört, sind Gardinen.
Gardinen sind also wichtig für Türken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns sind so Gardinen oder in die Wohnung reinschauen, das ist für uns no way. Also bei ich merke Gardinen auch,
nehmen natürlich viel Licht weg für die Bude, ne?
Ja, ich habe zum Beispiel zu Hause keine Gardinen und das Erste, was immer passiert, wenn mich Türken besuchen, sind so, hä? Wo sind deine Gardinen?
Das ist die erste Frage. Schönes Haus, wo sind die Gardinen?
Wo sind die Gardinen, ja? Also
ist Gardinen ist so Licht, klassische türkische Wohnungsausstattung. Gardinen ist wichtig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gardinen ist auch bei uns, also es gibt so viele Fachgeschäfte für Gardinen. Das ist abnormal. Ich glaube, es gibt mehr Gardinenshops als Bekleidungsläden.
Also Gardinen ist so ein türkisches Ding, oder was? Gardinen?
Ja.
Aber auch in der Türkei oder jetzt nur für deutsche Türken?
Nee, auch in der Türkei. Ja, das ist ja auch so, Türken aus der Türkei und Türken in Deutschland, man verändert sich ja jetzt auch über die Zeit. Also man muss ja auch bedenken, inzwischen die Generation, die hier aufwächst, ist ja jetzt schon die vierte Generation. Und die sind ja jetzt auch, ticken auch anders und sind mehr eingedeutscht, sage ich jetzt mal, oder haben durch viele Kulturkreise, die hier mit aufwachsen, ganz andere Input bekommen. Aber in der Türkei ist es so, also meine Mutter hat so richtig kitschige Gardinen in der Türkei. Oh mein Gott.
Richtig so mit Seidengardinen, so halbdurchsichtige, wo noch so ein Muster reingedruckt ist?
Nee, die sind zum Beispiel bis drei Viertel. Ist es ohne Muster und im unteren ist es so komplett, kennst du, wie so eine schlechte Braut, die so sich gedacht hat, ich will alles drauf. Muster, Perlen und dann gibt's noch seitlich so Fäden, an denen du ziehst und dann wölben die sich so. Also dann sieht es aus wie so zum Beispiel wie so Flügel, die dann so aufgehen und ich finde das katastrophal.
Du kannst ja an der Gardinen erkennen, wo du bist, ne? Zum Beispiel, es gibt die klassische Arztgardine. Kennst du diese rechteckigen so Hardcore, so Hartstoffdinger, die so nebeneinander hängen, wie so Säulen. Und wenn man die so zieht, dann werden die so durchsichtig. Das ist, du weißt sofort, ich bin beim Arzt, weil nirgendwo anders auf der Welt hängen diese Gardinen außer beim Arzt. Und du weißt schon so, warum. Alter, du glaubst gar nicht, wie viel Geld man für Gardinen ausgeben kann. Ich kannte mal jemanden, will ich jetzt nicht Freund nennen, sondern über so drei Stufen.
Das ist teuer.
Es gibt ja manchmal so Leute, die können, also der war eigentlich, der ist ein netter Typ, so. Der ist harmlos, der ist nicht böse oder so, aber der hat irgendwie Issues aus seiner Kindheit. Und für den ist es super wichtig, dass alle sehen, wie viel Geld er hat. Und er hat aber gar nicht so viel Geld. Also er ist nicht arm, er arbeitet in einer guten Firma und hat einen guten Job, ein gutes Monatsgehalt, aber bei dem muss immer nur das Allerbeste sein. Und ich meine, das Krasse ist ja, bei allem Luxus gibt es immer noch einen Luxus darüber. Also zum Beispiel, es gibt... Computer, ich sitze gerade an meinem Computer, Computertastatur. Eine normale Computertastatur kostet vielleicht 40 Euro. Eine edle Computertastatur kostet 80 Euro. Eine richtig gute so 150 Euro. Und dann gibt es aber auch noch die für 3000 Euro, wo die Tasten von Swarovski sind oder so. Die aber keiner kauft, weil es ja total bescheuert ist. Weißt du?
Ja. Ja.
Und der ist der Typ, der die kauft. Und der hatte zum Beispiel Gardinen, die glaube ich 25.000 Euro gekostet haben. Gardinen.
Was?
Ja. Und ich meine jetzt nicht aus so dem Umhang von Galadriel aus Herr der Ringe, Gardinen in der Wohnung für 25. Und der ist auch jemand, der immer die Preise dazu sagt. Wo man dann so denkt, der verarscht mich doch. Ich habe es dann nachher gegoogelt. Ja, es sind 25, also so Gardinen kosten 25.000 Euro.
Aber warte mal.
Kredit für Gardinen aufgenommen.
Komplett. Also er hat jetzt die gesamte Wohnung.
Ja, die gesamte Wohnung mit Gardinen ausgeschrieben. Ich meine, der hatte nicht so kleine Fenster, der hatte so bodentiefe Fenster. Das war so eine Loftwohnung. Und da hat er sich halt so Spezialgardinen einbauen lassen. Für 25, der hat zu Hause eine Espresso-Maschine, also hier so eine Siebträgermaschine, für über 20.000 Euro. Weil darunter schmeckt der Kaffee ja nicht. Und dann erzählt er dir das so und du denkst so, Digga, ich koch mir gerade meinen Nescafé-Pulverscheiß auf und du machst hier Kaffee für 20.000. Und wir sprechen jetzt nicht von Mark Zuckerberg, wo es einfach egal ist. Weißt du, also nicht
aber
von
Alter,
jemandem, 20.000. Sondern wir sprechen von jemandem, der dafür einen Kredit aufnehmen muss. Der zahlt die nächsten 5 Jahre seine Gardinen ab.
Ach so, das wurde per Kredit.
Kredit, ja.
Okay, also dann ist für den
gut,
dumm.
Aber nicht genug, um mal eben 25 für Gardinen rauszutun. Also er hat irgendwie so mittelständische Unternehmen, wo er mitarbeitet und wo er auch gut Geld verdient, so bestimmt seine 5 netto, aber halt nicht genug für solche Gardinen. Und dann denke ich so, ja Bruder, wenn du aber nicht genug für solche Gardinen hast, dann kauf dir doch einfach kleinere Gardinen. So, weißt du, kauf dir, geh einfach zu Hornbach. Und schießt der Gardinen für einen Huni oder so. Und wenn du die edeln haben willst, dann für 300. Aber doch nicht für 25.000 Euro, Digga. Das ist doch kompletter Wahnsinn.
Aber das ist, also, diese Espresso-Maschine, die der hatte.
Ja.
Was waren das für eine? Also waren da so 3 Stationen oder?
Ja, so ein Ding, was du halt sonst normalerweise in einem Profi-Restaurant siehst. Diese großen Teile hat er im Wohnzimmer. Also hat er in seiner offenen Küche stehen, wo du
so
denkst.
Mit so 3 Siebträgern.
Ja! Wo du so denkst, wofür?
Ist der also, dumm?
Bei dem geht es, der ist total, also der hat, das Problem ist zu groß, aber der hat irgendwie aus seiner Kindheit irgendwas mitgenommen, so. Dass der irgendwie nicht genug Anerkennung bekommen hat. Und der definiert sich halt komplett über das, was er nach außen hin darstellt. Und zum Beispiel diese Gardinen oder diese Espresso. Und der will das, ich kenne den gar nicht so gut, sondern der hat halt bei einem Freund von mir im Haus gewohnt. Dann kommt der so rum und sagt so, habt ihr nicht Bock auf einen Espresso? Und ich so, ja, okay, klar. Und dann gehen wir runter. Und es ging halt ihm nur darum, uns jetzt diese Espresso-Maschine zu zeigen. Es ging nicht darum, dass wir jetzt mit ihm Kaffee trinken, sondern er wollte, weil du kaufst ja nur so eine Maschine, wenn du die anderen zeigen willst, ja völlig sinnlos. Was sollst du sonst damit, Digga?
Ja, 20.000, also das ist schon eine Gastromaschine.
Das ist eine Gastromaschine, ja, aber in der Küche, wo einfach 2 Leute leben, so. Das ist eine Maschine, die macht am Tag, in einem guten Restaurant macht die 200 Kaffee. Dafür ist die gebaut, aber doch nicht damit ein Dödel. Da sein natürlich sieht die schick aus, weißt du, so italienisch mit so Lack und so, alles aber schön. Alter,
also wenn du so eine Espresso-Maschine erstmal hochfahren willst, also so eine Gastromaschine mit 3 Siebträgern, wenn du einen Kaffee trinken willst, also jetzt so spontan, okay, dann dauert es erstmal 30 Minuten, bis sie wirklich warm läuft. Ist es jetzt nicht so wie so ein Nespresso, dass du die anmachst und dann eine Kapsel rein und dann geht das nach 30 Sekunden. Das dauert wirklich lange, bis sich der Druck aufbaut, bis sich das erhitzt, etc. Und dann ist auch die Reinigung, die Wartung, das ist immens viel Geld und Zeit. Und du musst sie morgens anschalten und dann musst du halt den ganzen Tag durchlaufen und abends musst du die halt reinigen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache mir 2 Cappuccini und dann fahre ich die wieder runter. Okay, das ist echt heftig.
Das ist wirklich völlig sinnlos. Und ich diskutiere mit meiner Frau gerade darüber, die Sinnigkeit einer solchen, von diesen kleinen Maschinen, die so 300 Euro kosten. Du weißt, von DeLonghi oder Krupp oder so. Kennst du die? Die so, wo du vorne dieses kleine Ding hast und dann kannst du dir theoretisch, wenn du viel aufwenden willst, auch noch ein Latte Macchiato machen für zu Hause. Weil, das ist eine der absurdesten Sachen, die ich über die Familie meiner Frau und so gelernt habe. Sie ist ja Kolumbianerin. Das heißt, sie kommt aus dem Land, wo der Kaffee produziert wird. Ihre Familie hat Kaffeeplantagen. Also ihr Onkel ist einer der größten Kaffeeproduzenten in Kolumbien.
Okay.
Und dann bin ich da hingereist und ich habe mich schon immer gewundert, warum wir zu Hause nur diese Scheiße trinken. Weil wir trinken Nescafé, löslichen Pulverkaffee. Okay? Und das liebt sie. Nescafé, löslicher Pulverkaffee. Dieses Zeug, was du so aus dem Glas einfach in die Tasse und umrührst.
Instant-Kaffee.
Was man als Deutscher maximal trinkt, wenn man im Hotel ist, also morgens, wenn man in seinem eigenen Zimmer einen Kaffee machen will. Oder wenn man es mal ganz eilig hat irgendwo, dann trinkt man sowas. Aber ein normaler Deutscher, der macht sich ja zumindest Siebträger, der macht sich ja zumindest so French Press oder halt die gute alte Kaffeemaschine. Mhm. Und dann fahren wir nach Kolumbien, sind da bei der Familie und so. Und die trinken das alle. Keiner von denen trinkt normalen Kaffee. Keiner. Die ganzen Kolumbianer trinken das nicht. Der ganze Kaffee geht über See. Die trinken alle diese Pulverscheiße. Die ganze Familie, ich habe denen dann mal einen richtigen Kaffee gemacht, so wie man den machen muss. Weißt du, ich habe eine French Press gekauft, ich habe den fertig gemacht. Die waren voll geboostet, die haben so gesagt, was ist das denn? Ist ja richtig lecker. Ich sage, seid ihr doof? Ihr kommt aus dem Land, wo das produziert wird. Das wäre so, als würden Deutsche kein Bier trinken. So, weißt du?
Ja,
das Bier
ja.
wird hier produziert, aber es trinkt keiner Bier. So, das wäre total seltsam. Aber die Kolumbianer zum Beispiel, alles ist voll mit Kaffee, aber keiner trinkt richtigen Kaffee.
Ja, ich glaube, erstmal ist der Zugang zu den Maschinen ist natürlich nicht so einfach gewesen, glaube ich. Wobei die Italiener, die Italiener haben ja auch diese kleinen Kännchen, wo die halt Espresso aufkochen.
Ja, oder French Press oder so. Also die Familie meiner Frau ist wohlhabend. Die können sich jede Kaffeemaschine der Welt leisten. Nur die trinken das halt einfach. Das ist dort, so wie zum Beispiel in Indien Menschen nicht kalt frühstücken. Also es ist einfach so, ich hatte mal eine Mitbewohnerin in der WG von einem Freund von mir, die hat sich morgens zum Frühstück, 6.30 Uhr morgens Blumenkohl frittiert. Die war Inderin.
Mhm. Geil.
Das war für die anderen Mitbewohner, ging so, weißt du, weil wenn du um 6.30 Uhr morgens sitzt da mit deinem Nutella-Brötchen neben dir, schmeißt erstmal einmal den Wok zum Frittieren an, das ist schon ein Geruch, den du erstmal ertragen musst um 6.30 Uhr als Deutscher. Es ist traditionell, die Leute dort trinken sehr wenig gut gemachten Kaffee. Es gibt es, klar, du kannst ins Café gehen, aber selbst wohlhabende Familien trinken diesen Pulverkaffee-Scheiß, keine Ahnung
warum. Aber in der Türkei ist das auch so, in der Türkei, also die Tradition ist ja türkischer Kaffee.
Mokka.
Den man so aufkocht, genau, der türkische Kaffee, Mokka-Kaffee. In der Türkei sagt man Türkavesi. Aber die lieben Nescafé, Instant-Kaffee.
Krass.
Also die lieben auch dort diesen Instant-Kaffee. Oder in den USA ist ja auch an so Tankstellen oder Raststätten haben die immer diesen Filter-Kaffee, den die dann immer so... Halt überall
wo du nochmal nachschenken kannst. Ne? Ja. Das wollte ich schon mal filmen, wo dann so...
Samantha, genau. Kann ich nochmal einen Kaffee haben? Klar, Josh, kein Problem. Aber sie redet auch so, klar, Josh.
Ich liebe das, wenn das in Filmen so ist. Wenn dann noch so eine... Die hat dann so ein Häubchen auf und so ein Kleid wie aus den 50ern und dann kommt die nochmal an den Tisch und füllt den Kaffee nach. Sowas gibt's ja in Deutschland nicht.
Ja, aber das ist sehr stressig. Eine Siebträgermaschine ist sehr stressig. Auch wenn du jetzt zum Beispiel so eine kleine hast für zu Hause, ist natürlich unglaublich geiler Kaffee. Das ist wirklich sensationell. Ja, du musst
die Scheiße immer sauber machen, oder?
Genau, es geht erstmal darum, zum Beispiel, es gibt ja geile Maschinen von Sage oder ich glaube Lelit heißen die. De'Longhi hat auch so okay, also die De'Longhi-Maschinen sind so 600 Euro ist so eine, aber so eine richtig gute.
Ach schön.
Für 1000. Eine
Menge Geld für Kaffee, ne?
Da bist du bei so Sage-Maschinen, sind schon so eine Profimaschine von Sage, bist locker bei einem Taui, aber so wie du sagst, die schmeckt killer. Dieser Espresso schmeckt killer. Nur erstens, du musst dich echt auskennen, auch mit Kaffeebohnen mahlen, weil der Mahlungsgrad ändert sich, wenn es zum Beispiel im Sommer oder im Winter, wenn du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast, musst du es anders umstellen und dann immer Proportion malen, dann schön hier abdrücken, sauber wischen, zack.
Ey, aber also ist schon, ich will doch nicht, das ist eine Wissenschaft so. Ich will deswegen gibt's ja Kaffeemaschinen, die ganz normale blöde Kaffeemaschine, wo du den Filter reinmachst, dann machst du den Kaffee rein und fertig. Weil ich will doch nicht zu Hause Kaffee studieren. So, weißt du, ich will ja nicht, dass sie dann, welchen Mahlgrad muss ich denn heute nehmen? Das ist ja das Krasse. Leute können sich in so Mini-Themen total reinzecken. Mhm. So, und Kaffee gehört zu den Sachen, wo, guck mal, meine Großeltern, die haben im Krieg noch Eichelkaffee getrunken. Das waren halt gemahlene Eicheln, die geröstet wurden, so.
Weil es gab Schwanzkaffee?
Nein, Eichelkaffee. Also, du Arschloch. Nein, aber meine Oma hat zum Beispiel, es gab ja, guck mal, Deutschland war im Krieg dann. Das heißt, natürlich gab es ab einem bestimmten Punkt, Kaffee wird in Südamerika produziert und wo noch? Gibt's noch Kaffeeplantagen?
Äthiopien,
ja vielleicht. Aber für den normalen Bürger im Krieg war damals Kaffee nicht erreichbar. Konntest du gar nicht kriegen. Woher denn so, weißt du? Weil ich meine, es wurde ja alles knapp und Kaffee war absoluter Luxus.
Ja.
Und ich weiß noch, dass die mir, als ich ein Kind war, immer erzählt haben, dass sie halt Eichelkaffee trinken mussten.
Ja, das waren ja ganz andere Umstände. Das ist schon heftig. Aber ich wollte noch mal ganz kurz einhaken, weil du gerade vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema. Du bist ein Typ, du willst zum Beispiel Kaffee. Du sagst, ey, Alter, ich will morgens aufwachen, ich habe da meine Kapselmaschine, rein damit und gib ihm, Bruder. Und dann zack, ich trinke meinen Espresso und dann chill ich erstmal auf der Couch. Aber du kennst ja auch zum Beispiel die japanische Teetradition.
Oh ja, ja. Mit dem Eingießen, mit dem Kännchen.
Ja,
man, nur Kännchen.
Bis die den Tee trinken, vergehen einfach 1,5 Stunden. Du hast diese Schale in der Hand, dann musst du sie 3-mal nach links drehen, die Schale. Und dann nimmst du einen Schluck, dann legst du es wieder ab. Und ich glaube, das ist wie beim Kochen. Kochen ist, glaube ich, genauso. Der eine sagt, Alter, ich stell mich doch da jetzt nicht 2 Stunden in die Küche, schnipsel da das ganze Zeug vor und dann schmecke ich das ab und zum Beispiel eine gute Bolognese, also eine richtig gute Bolognese, die müsste eigentlich 1 Tag köcheln. So eine richtig geile, weißt du?
Das stimmt.
Bei einer niedrigen Stufe musst du eigentlich 24 Stunden muss das Ding auf den Herd, aber der eine sagt, Alter, ich hau mir da jetzt Fertigmischung von Maggi rein, und dann noch ein bisschen Barillanoten.
Geben wir das Glutamat direkt in die Leitung.
Genau. Oder? Aber ich glaube, es ist, also über diese 25.000-Euro-Maschine müssen wir gar nicht reden. Ich hätte auch keinen Bock, 1.000-Euro-Maschine und dann da jedes Mal putzen machen. Ich bin auch so ein Kapseltyp, ehrlich gesagt.
Aber du hast mich gerade als Kapseltyp bezeichnet. Das trinke ich halt gar nicht. Ich habe keine Kapselmaschine. Boah, Kapsel, ey. Also ja, Kapsel lecker. Geht noch. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier offen über Kaffeesorten sagen dürfen, ohne dass wir nachher verklagt werden. Aber ist Pets immer gleichbedeutend mit dieser Marke mit S oder gibt es verschiedene Pets?
Ey, ich weiß auch nicht, aber dieser Kaffee schmeckt so scheußlich, Mann. Oh
Digga,
mein
wer
Gott.
Sich das ausgedacht, wer sich das ey. Ausgedacht hat, dass ja. man da Omas Damenbinde mit ja. Kaffee füllt und die dann so labbrig in so einen Automaten reinfüllen, dann wird das so durchgequetscht und du siehst schon, dass die ersten 20 Milliliter rauskommen, sind einfach weiß.
Ja.
So, da kommt nur Wasser. Und dann kommt so brauner Schmutz und du denkst so, wie konnte sich das denn durchsetzen? Also Pets-Kaffees sind so ekelhaft. Ich habe noch nie einen leckeren Pet-Kaffee getrunken. Besonders nicht aus diesen Stoffteilen. Die sind so richtig widerlich. Und dann verstopfen die immer und dann geht das. Die bekannteste Marke kennen wir ja wohl alle. Ne? Das ist so diese Pet-Kaffee-Marke von einer großen Firma. Ach, was soll ich rumreden? Senseo, das ist die Hölle. Das ist wirklich, das ist
ja, ich finde das, ja. Also mir schmeckt das. Ja, mir schmeckt das überhaupt nicht. Also bei diesen
Kapseln geht es, ja. Komischerweise.
Ja. Es ist okay, aber wenn du jetzt so ein richtiger Kaffee-Nerd bist, klar, da kann so eine Kapselmaschine nicht mithalten. Und es ist auch nicht günstig, gell? Also so eine Kapsel bist du pro Kaffee, pro Espresso bei 50 bis 60 Cent.
Bruder, das ist der ganz einfach, das geht ja nicht um das, was du dafür ausgibst. Es geht darum, wie viel Kaffee ist denn dieser scheiß Kapsel? Da sind irgendwie 8 Gramm oder so drin. Denk mal darüber nach. Also, das ist immer so geil, wenn du begreifst, wie clever Industrie ist, wie clever, welche Leute da hinter den Kulissen sitzen. Der Kapselkaffee und der PET-Kaffee und so wurden ja nicht erfunden, weil das für uns die schnelle Tasse Kaffee ist. Darum geht's ja gar nicht. Da hat jemand gesessen. Vor 15 Jahren oder so, ich weiß nicht, wann die Dinger auf den Markt kamen, und hat gesagt, ey, wir haben jetzt hier Kaffee, das ist zu Ende engineert. Das ist gemahlene, geröstete Bohnen, die kann man trinken, die kosten 7 Euro, 6 Euro pro halber Kilo. So, ne?
Mhm.
Und wo kannst du noch Geld daraus pressen? Wie können wir noch irgendwie die Leute dazu kriegen, viel mehr Geld dafür zu bezahlen?
Mhm.
Und diese PET und Kaffee, besonders die Kaffeekapselnummer, ist ja, das ist eine Geldmaschine. Weil wenn du jetzt all diese Kapseln, sag mal, du hast jetzt zu Hause, gibt es ja ganz viele diese Kapselsysteme, Nespresso und von Chibo gibt es jetzt diese Cubes auch so. Du würdest die mal aufmachen und würdest all den Kaffee, der da drin ist, in ein Glas geben. Und würdest dann aufschreiben, wie viel Geld, sagen wir mal, du würdest 50 Cent pro Kapsel sagen.
Ja.
Und würdest dir dann versuchen, 500 Gramm davon vollzumachen. Dann würdest du nachher für diese 500 Gramm, ich sag jetzt mal eine Summe, 20 Euro bezahlen. Das heißt, für 500 Gramm Kaffee, der dich sonst 5 oder 6 Euro gekostet hat, zahlst du jetzt 20, weil sie in dir in kleinen Portionen verkauft haben. Und keiner merkt's. Weil der Mensch so nicht ausgerichtet ist. Also wir sind so nicht, also wir können das nicht zusammenkriegen so. Wir sehen nur, die Tasse Kaffee hat 50 Cent, ist ja nicht viel. Aber für die Industrie ist das Jackpot. zu deinem Programm nebenbei mal kurz.
Ja, aber
das ist das Klügste, was sie machen konnten, weil die verkaufen uns jetzt einfach 4 kleinere Portionen von dem gleichen Produkt für 4 mehr Geld.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da deutlich weniger als eine Siebträgermaschine da ist. Also ich glaube...
Nicht Siebträger, nein. Ich meine jetzt, wenn du in den Supermarkt gehst und kaufst du jetzt 500 Gramm Idusho oder was weiß ich, keine Ahnung, dann kostet das was? 6 Euro.
Ja.
Und diese 500 Gramm aus Kapseln rauszuholen, das wären 100 Kapseln. Also entsprechend irgendwie 20, 30 Euro. Das heißt, die Industrie ist einfach hingegangen, hat dir das gleiche Produkt in einer anderen Verpackung verkauft und nimmt das 4- oder 5-fache an Preis. Aber wir checken es nicht. Weißt du, warum die...
Aber ist das Espresso? Espresso mit diesem... Also wenn du jetzt so ein... Also,
es gibt ja unterschiedliche...
Aber du brauchst ja diesen Druck. Du brauchst ja eine Maschine. Also eine Maschine, die das erzeugt. Aber
die Maschinen kosten ja nichts. Die sind ja wie... Ist ja, das ist ja ohne Scheiß.
Wie bei Druckern,
die Kaffeeindustrie hat den Druckertrick hingekriegt. Das, was wir seit Jahren bei Druckern machen, wie die letzten Arschlöcher, nämlich wir kaufen einen Drucker, der kostet 40 Euro, ach, aber die Tinte kostet 100. So, und denkst du, Digga, das kostet doch nicht 100, das kann doch nicht sein, dass hier, da ist ein Mikrochip drauf, damit ich keine andere Tinte benutzen kann. Und genau das hat ja die Industrie bei diesen Kapselmaschinen einfach genau so gemacht. Wir verkaufen euch die Maschine, ich glaube, diese Chimo-Maschine habe ich gestern im Regal gesehen, da im Schaufenster, für 40 Euro, die kosten nichts. Weil wenn du die Maschine erstmal hast, musst du die Kapseln ja kaufen. Und die sind dann teuer.
Aber ist doch clever. Also clever ist es auf jeden Fall, ja.
Also Marktwirtschaft. Weißt du, was auch clever ist? Die Terminals bei McDonald's. Sag mal, rate mal, warum die clever sind. Was ist daran
clever?
Spaß
an Mitarbeitern ist ja klar.
Ja, das ist es noch nicht mal so. Also ja, du sparst an Mitarbeitern. Aber eigentlich auch nicht so viel. Weil... du hast immer noch die ganzen Leute, die da rumlaufen. Du hast die Leute, die dir das Getränk, die Sachen dann in der Tüte geben. Du verlierst durch die Terminals eigentlich nur 1 oder 2 Leute, die sonst an der Kasse standen. Okay, die sind vielleicht weggespart. Aber das ist nicht das, wo die Terminals Geld bringen. Ich wusste es auch nicht. Reini hat mir das erzählt. Aber dann war mir das auf einmal sonnenklar, wo die Terminals haben also nicht nur bei Mc's, sondern bei den ganzen Fastfood-Ketten, die das jetzt machen mit Terminals, haben die Umsätze teilweise zwischen 20% und 40% gesteigert.
Ja, weil Gerade du immer wieder warum. Gefragt wirst. Gekommen. Ja, weil du ja immer gefragt wirst, wollen sie noch das und dann noch das hier dazu und noch
auch
ein
das
Burger?
Auch das nicht. Der Trick ist, und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, das ist wirklich clever, es löscht den Faktor Scham aus. Weil du stehst an diesem Terminal, du bestellst das und du bekommst es in einer verschlossenen Tüte einfach in die Hand gedrückt. Und stell mal vor, du bist jetzt übergewichtig oder sag mal, du siehst aus wie der klassische Fastfood-Esser. So. Also viel Fastfood-Essen.
Mhm.
Dann gab es für dich immer so eine gewisse Scham, zum Beispiel zu sagen, ich bestelle jetzt 4 dicke Burger, weil die anderen mich ja sowieso schon doof angucken.
Okay.
Und diese Terminals, da gehst du einfach dran, du drückst, von mir aus, du kannst ja 100 Big Macs da dran bestellen, wenn du willst. Und du kriegst sie halt anonym überreicht. Und dieser anonyme Prozess, dass du vor anderen nicht mehr sagen musst, was du bestellen willst und die das nicht mitbekommen und du nicht so gesehen unter der Scham leidest, boah, ich nehme jetzt das Maxi-Menü nochmal mit Fritten und nochmal, das hat den Umsatz um 20% bis 40% erhöht. Weil viele Menschen schämen sich halt für das, was sie dann da bestellen. Das ist ja so ein Schamprodukt. Klar, wenn du super sportlich bist und holst dir mal einen Burger, egal. Aber wenn du, sagen wir mal, sowieso schon ein bisschen übergewichtig bist und du stehst da und bestellst dir halt 2 ganze Maxi-Menüs, dann ist der Faktor, dass andere dich dabei angucken und sagen, jetzt frisst er wieder. Ich glaube, das ist eine Realität, die viele übergewichtige Menschen oft haben. Also, dass viele sehr übergewichtige Menschen zum Beispiel sich nicht trauen, sich ein Eis oder irgendwas zu kaufen, was sie in der Öffentlichkeit essen. Weil, also ich habe das auch schon mitbekommen von Menschen, die stark übergewichtig sind, weil sie dann das Gefühl haben, guck mal, wenn du und ich uns ein Eis kaufen, dann guckt uns ja keiner an und sagt so, jetzt fressen die beiden wieder ihr Cornetto. So, das macht ja keiner. So, es ist einfach, wir essen Eis, es ist sonnig, ist okay.
Ja, ja.
Aber wenn du 150 Kilo wiegst oder 180 Kilo wiegst und sitzt mit dem Cornetto an der Dings, dann gucken die Leute dich an und sagen, jetzt nochmal ein schönes Cornetto oben drauf, ne? Scham. Punkt ist Scham. Und diese Terminals, ob die Fastfood-Ketten das gewollt haben oder nicht, ob das die Absicht war, ob es nur darum ging, Arbeitsabläufe kürzer zu machen, weil Fastfood soll ja Fastfood sein, also schnell kommen. Aber das ist rein psychologisch einer der Punkte, warum sich die Umsätze dadurch deutlich erhöht haben. Weil der Faktor Scham rausgenommen wurde.
Das ist ein sehr, sehr krasser Punkt und ich glaube auch, dass es, ich glaube auch nicht, dass es jetzt zufällig entstanden ist, dass sie sich gedacht haben, hey, wir sparen an Mitarbeitern.
Dafür natürlich, sind die zu clever.
Jedes Unternehmen hat Mitarbeiter, die sich nur damit beschäftigen, wie können wir jetzt Kosten senken und Gewinnmaximierung machen. Und da werden Studien angelegt und Spezialisten beauftragt, die das Ganze hinkriegen. Aber diesen Faktor hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, natürlich ist es sehr schwer. Also Menschen, die an Übergewicht leiden, die kämpfen ja auch damit. Also für die ist es auch sehr schwer im Alltag. Und ich glaube, damit richtig umzugehen, ist nicht einfach, Digga. Dich guckt jeder an. Weißt du?
Also,
dich
guckt jeder an. Es gibt so viele Fehlerhaftigkeiten, die man haben kann.
Jeden fucking Tag, Alter. Du gehst einkaufen, so wie du sagst, Supermarkt, du legst etwas aufs Band, du wirst schon angeguckt. Ah, ist ja klar. Also wenn man das isst, ist ja klar. Oder dieses Beispiel von dir mit dem Eis, finde ich sehr cool. Wenn da jemand in der Reihe steht und dann siehst du ihn, egal was er sich holt, wenn er sich auch nur eine Kugel holt oder sie, denkst du ja so, die wievielte Kugel ist denn das heute? Also, oder wenn er sich 5 Kugeln holt, sagst du, ist ja kein Wunder. Aber wenn du dir das holst, dann sagt man, ja, guck mal, jetzt, der gönnt sich heute richtig. Ich glaube, es ist nicht einfach, also gerade für übergewichtige Menschen, wenn du kommst ja irgendwann an einen Punkt, wo dein Körper auch das Sättigungshormon nicht mehr produziert oder nicht mehr in der Form. Das ist für viele ein Problem und das wissen viele auch nicht, dass wenn du zum Beispiel ein gewisses Gewicht erreicht hast oder halt immer wieder dir Essen reinbombst, dein Gehirn sagt dir nicht, dass du satt bist. Und wir alle, wir kennen das. Wir essen was und dann isst du einen Döner und sagst, boah, Alter, ich kann nicht mehr. Aber die haben das nicht mehr. Dieses Gefühl gibt es nicht. Und dann bestellen die noch mehr. Dann bestellen sie sich danach noch einen Döner und würgen das rein und der Magen dehnt sich weiter aus und weiter aus. Und
das ist der Grund, warum Ozempic funktioniert, ne? Ozempic macht dich nicht dünn. Also, ich habe immer gedacht, das ist so ein Dünnmittel, weißt du, dass du halt nimmst und dann wirst du davon dünn. Ozempic, das ist ja ursprünglich ein Diabetesmittel. Also, ein Freund von mir, der Diabetes hat, nimmt das jetzt. Aber in einer niedrigen Dosierung. Und man hat halt, als man das Diabetikern gegeben hat, gemerkt, ey, okay, die haben kein Hungergefühl mehr. Oder weniger Hungergefühl.
Ja.
Und deswegen wird das von so vielen Hollywood-Promis etc. Guck mal, wie viele krass, also besonders in den letzten 5 Jahren haben so viele Prominente, die immer übergewichtig waren in der Öffentlichkeit, Adele, Lizzo etc., auf einmal massiv an Gewicht verloren. Und nur die wenigsten haben zugegeben, dass sie zum Beispiel Ozempic nehmen. Ich kann das nicht für jeden sagen. Ich kann jetzt nicht behaupten, ja, die Person hat das auf jeden Fall gemacht. Aber es ist schon, zum Beispiel John Goodman hat es zugegeben. Ganz bekannter Schauspieler, kennen ja viele. John Goodman aus Big Lebowski und 1000 Hollywood-Filmen. Früher bei Roseanne hat er den Ehemann gespielt.
Also,
war sein Leben lang übergewichtig. John Goodman war in seinen besten Zeiten fast 200 Kilo schwer in den späten 80ern, frühen 90ern.
Ja, ja.
Und dann auch die letzten 25 Jahre immer übergewichtig gewesen. Und auf einmal, John Goodman wiegt jetzt, keine Ahnung, 80, 90 Kilo? Also der hat über 100 Kilo abgenommen. Und der hat auch ganz offen gesagt, ja, ich habe es nicht mehr geschafft so. Ich wollte mir ein Magenband einsetzen lassen. Ich habe Ozempic genommen. Mhm. Und das ist ja auch legitim. Aber ich habe immer gedacht, dass Ozempic irgendwas im Körper verändert, dass man nicht mehr dick wird oder dass das Fett abgebaut wird. Aber das Einzige, was es tut, als Nebenwirkung, das ist so wie Viagra. Viagra ist ja auch nicht erfunden worden, damit Leute einen Ständer kriegen, sondern Viagra war ja, ich glaube, Blutdruck.
Blutdruckregulierung, ja.
Genau. Und dann hat man bei den Tests gemerkt, ja, die Leute haben alle einen guten Blutdruck, aber die haben halt auch alle eine Erektion.
Ja.
Und kein Mensch nimmt Viagra mehr für seinen Blutdruck, aber viele nehmen es halt, um eine Erektion zu bekommen. Und bei Ozempic war es genau das Gleiche. Das ist eigentlich ein Medikament, das halt bei Diabetes hilft. Und dann hat man halt gemerkt, okay, damit kann man abnehmen. Das Problem ist, dass natürlich bei allem, was deinen Appetit senkt, und du nimmst das dann ja. Also ich zum Beispiel, ich habe ja auch meine Fettschürze, wie du immer sagst. Die habe ich ja auch so, ne? Und wenn ich die jetzt loswerden würde, wollen würde, würde ich dieses Ozempic nehmen. dann würde das vielleicht jetzt ein halbes Jahr funktionieren und ich würde viel weniger essen und dann wird die weggehen. Aber wenn ich das Ozempic nicht mehr nehme, dann habe ich ja wieder den gleichen Hunger wie früher. So, also
ja,
und dann musst du das eigentlich konsequent durchnehmen.
Ja, das ist ja, du kannst es konsequent durchnehmen oder du kannst halt.
Das kann auch nicht gut sein, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne die Nebenwirkungen nicht. Ich kenne mich mit Ozempic. Ich habe mit einer Person gesprochen, die das nimmt und es hat wirklich sehr viel gebracht und die ist auch sehr zufrieden. Ich kenne mich nicht aus mit den Nebenwirkungen. Ich weiß auch nicht und ich glaube.
Wie viel hat die Person denn abgenommen ungefähr?
Ich glaube 8 Kilo jetzt in paar Wochen, in paar, ja, 1,5, 2 Monaten, 7 oder 8 Kilo hat die abgenommen und ist aber noch auf der niedrigen Stufe.
Da braucht man lange für.
Ja, letztendlich funktioniert das ja immer abnehmen durch Kalorien. Also wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann greift der Körper auf diese Fettreserven. Aber diesen Mechanismus genau. erstmal zu aktivieren, ist nicht einfach. Und weil die Verstoffwechselung funktioniert ja so, dass der Körper, also Fette brennen ja im Feuer der Kohlenhydrate, auch in diesen Mitochondrien. Und diesen Stoffwechsel wieder anzuregen, dass man in diesen Fabriken sagt, hey, weil Fette sind wie so Pakete, die hinten im Lager sind. Und normalerweise ist dein Körper gewöhnt, immer weil du viel isst, ja, und immer halt Kohlenhydrate zur Verfügung hast oder halt auch an sich Energie, nicht nur Kohlenhydrate, andere Bausteine haben ja auch Energie. Und deine Fettreserven, dass die Mitarbeiter in deinem Körper irgendwann sagen, Digga, da ist noch Energy im Lager, jetzt laufen wir da hinten, ah, da müssen wir es aufmachen und spalten. Und dass man das anfängt zu verbrennen durch die niedrigere Kalorienzunahme, das dauert halt. Und deswegen sind viele Leute am Anfang demotiviert. Und und dann verliert man zum Beispiel, weil man immer auf die Waage geht und keine Fettmessung durchführt, denkt man sich, Alter, es passiert nichts. Aber du baust ja auf der einen Seite auch Muskulatur auf, wenn du zum Beispiel noch zusätzlich trainierst. Ist auch demotivierend und es ist nicht einfach. Und ich glaube, dieser psychische Druck für viele übergewichtige Menschen ist halt immens. Also, und das darf man, weil ich habe jemanden aus der Familie, der übergewichtig ist und ich habe selber schon mitbekommen, dass du halt mehrmals weinst in deinem Leben. Weißt du, wenn zum Beispiel in dein Freundschaftsbuch reingeschrieben wird, ey, du dickes Brötchen. Weißt du, das macht mit dir was als Kind. Ich habe das selber gelesen.
Klar, ich war ein dickes Kind, ich erinnere mich daran.
Ich habe das damals so gelesen und ich habe dann gefragt, so, hey, warum haben die das reingeschrieben? Ich weiß nicht. Und dann siehst du halt dein Familienmitglied, wie das weint und denkst dir, fuck. Und dann sind das irgendwie, du bist immer die dicke Person. Weißt du, es sind dann so diese drei durchtrainierten Personen und du bist Person 4 und du bist der Dicke oder die Dicke, die halt immer dabei ist. Von genau. der will keiner was, keiner redet mit dir richtig. Wie können wir die abwimmeln, so dass wir mit der Freundin Kontakt haben können? Du bist immer wie so ein, wie sagt man, wie das fünfte Rad. Und ich glaube, jahrelang oder jahrzehntelang bei Menschen, das durchzumachen, da gibst du dich auch irgendwann auf, weil dein Selbstwertgefühl, das sinkt halt Richtung Null. Und daher glaube ich auch, dass es für viele auch dieser Gang zum Fitnessstudio oder der Gang zu einem Ernährungsberater, diese Barriere ist für dich auch viel größer. Stell dir mal vor, du bist dick, du bist übergewichtig und du gehst in ein Fitnessstudio. Wie du da angeguckt wirst. Jeder guckt dich so an, ah, endlich, endlich oder wie lange trainiert denn der schon? Hat es immer noch nicht gebracht.
Leute werten auf jeden Fall über ja. dich, ohne dich zu kennen. Ne?
Natürlich.
Und das ist halt bei Fett sein, bei schwer übergewichtig sein, da liegt dein Makel auf der Hand. So, also ist optisch sichtbar. Wenn du andere Dinge hast, Alkoholiker bist oder psychische Probleme hast oder sonst was, dann liegen diese Sachen nicht sichtbar für die ganze Welt vor den Augen aus, außer du hast die Probleme sehr sichtbar. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, bei Übergewicht ist der soziale Druck, besonders in unserer Kultur, mein Gott, guck nach Hollywood etc., warum all diese Leute jetzt zum Beispiel abgenommen haben. Klar ist es wahrscheinlich schwer, in Hollywood zu sein mit Übergewicht.
Ja.
Wie du besetzt wirst oder eben genau die sozialen Rollen in Freundeskreisen. Ja, der Dicke, der keine Freundin abkriegt, die Dicke, die keinen Freund kriegt etc. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass dieses Bild, also dass es Möglichkeiten mittlerweile gibt, Menschen besser zu helfen als früher. Also ich glaube, für schwerst übergewichtiges Ozempic wahrscheinlich wirklich ein Segen, dass man das machen kann.
Ja, ich kenne das Medikament nicht, deswegen ich kann nichts dazu sagen. Also
ich kann auch nicht beurteilen, wie gefährlich das ist. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du schwerst übergewichtig bist, gab es ganz früher halt nicht viel, was du tun konntest. Und dann gab es irgendwann das Magenband etc. Also es gibt ja in den letzten 50, 60, 70 Jahren auf einmal Wege, Leuten, die schwerst übergewichtig sind, zu helfen. So.
Ja.
Und für die ist das gut. Aber grundsätzlich sollten wir in der Gesellschaft halt einfach aufhören, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Das ist aber ein sehr frommer Wunsch, weil er halt nicht funktioniert, weil wir halt so nicht sind. Die Menschen sind halt nicht so.
Ja, ich glaube,
die beurteilen andere immer nach ihrem Äußeren.
Ich glaube halt auch, diese postadipöse Zeit, die du hast, danach ist es auch nicht einfach, weil zum Beispiel deine Haut hängt, die gedehnt wurde. Und
wenn du sehr übergewichtig warst.
Wenn du sehr übergewichtig warst. Und jetzt stell dir mal vor, du bist sehr übergewichtig, du gibst alles, du nimmst ab, aber dein Körper ist immer noch nicht so, dass er den Vorstellungen von diesem Schönheitsideal, was jeder hat. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr harter Kampf, den die Menschen kämpfen. Ich habe im Fitnessstudio damals mit sehr, sehr vielen Menschen trainiert, die dieses Problem hatten. Und jeder ist sich dem Ganzen bewusst. Die wissen das alle. Die wissen, dass sie übergewichtig sind. Sie kämpfen jeden Tag damit. Und auf der anderen Seite ist es eine Sucht, so viel zu essen. Ich glaube auch, dieses Urteilen über übergewichtige Menschen ist immer sehr einfach, aber letztendlich sind das Menschen und das macht was mit dir und das killt dich innerlich. Und ich glaube, auch wenn man Kids hat, oft sind es die Eltern, die einen Fakt drauf geben, was die Kids essen. Und natürlich ist nicht nur das Übergewicht, auch das metabolische Syndrom irgendwann. Also ist ja dann mit dem Alter, du kriegst Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, Stoffwechselerkrankungen und. Das ist ja ein Rattenschwanz, den du da noch mitziehst, den man jetzt in jungen Jahren vielleicht nicht so, Organverfettungen, das ist echt gefährlich auch, Alter. Mit den Jahren passiert also, halt viel und das tut mir halt auch leid. Es ist ja nicht nur eine optische Sache.
Wenn ihr was über den Selbstwert und den Kampf von Menschen, die in diesem Bereich sind oder die schwer übergewichtet sind, lernen wollt, dann schaut mal den Film The Whale mit Brendan Fraser, wofür er zu Recht den Oscar bekommen hat. Es geht um einen depressiven, schwerst übergewichtigen Uniprofessor, der aber per Telefonleitung, also per Skype die Leute unterrichtet. Das Bild ist nie zu sehen von ihm, weil niemand weiß, wie schwer übergewichtig er ist. Und die Geschichte spielt eigentlich nur in einem Raum und erzählt halt von den Tagen dieses Menschen, der in seinem Körper gefangen ist. Und die Geschichte erzählt dann auch, warum der so massiv übergewichtig geworden ist und so. Mhm. Wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und du siehst halt die ganze Zeit, da sprechen wir jetzt von jemandem, der an der Sterbensgrenze fett ist. Also ja. Wo der ganze Körper nachgibt. Und dann siehst du diesen Menschen, der so auseinanderbricht körperlich, der nicht mehr alleine zum Toilette gehen kann. Und trotzdem siehst du all diese Schönheit in ihm, weil er einfach so ein unglaublich liebenswerter Mensch ist in dem Film. Und auch so toll gespielt ist. So. Und das ist, glaube ich, für viele, die auf Menschen mit Übergewicht runtergucken, ein sehr lehrreicher und schöner Film. The Whale, große Empfehlung. Große Empfehlung von der Cinematothek. Bastian Bielendorfer heute wieder.
Ja, und ich habe noch von einem sehr guten Freund eine Empfehlung. Die kann ich euch ans Herz legen. Gilfhunter.com. Das ist im Impressum seht ihr Bastian Bielendorfer.
Richtig. Besonders empfehle ich die Filme Oma Zunge weg, ich furze und heute kommt der Kreisel Ficker ins Seniorenheim. Das sind meine beiden großen Lieblingsfilme. Ich sag's euch jetzt schon, ich will nicht spoilern, aber am Ende wird geheiratet. Das ist schon
du bist
wichtig,
so ein dreckiger Lügner, Moruk. Immer deine, ich habe einen Freund-Geschichte. Ich habe einen Freund-Geschichte. Das sind alles so.
Ich habe einen Freund-Geschichte, kann man über alles erzählen, auch wenn sie einen selber betrifft. Das funktioniert immer, ist wunderbar.
Ja, ja. Also, falls ihr unterwegs seid, gilfhunter.com von Basti, zieht's euch rein. Wir hören uns wieder nächste Woche, ihr Lieben. Und auf jeden Fall dienstags Bratwurst und Baklava die Show auf Pro7 gucken.
22:30 auf Pro7.
Genau. Viele waren auch irritiert, weil sie gemeint haben, hey, wir finden auf Join die Folge nicht. Also das ist immer noch die zweite Staffel. Also wir haben ja insgesamt für die zweite Staffel 10 Folgen. Und der erste Teil waren 5 Folgen von der zweiten Staffel und die anderen werden ja jetzt ausgestrahlt. Also falls ihr bei Join seid und sagt, hey, dritte Staffel finde ich nicht, das sind die weiteren Folgen in Staffel 2. Zieht euch rein. Gestern kamen die wieder. Wenn ihr diese Folge hört, auf Join nachgucken. Lohnt sich.
Wirklich angucken. Sehr lustige Folge mit unserem lieben Freund Timon Krause. Schaut euch das an und dann können wir den Scheiß auch weitermachen. Es war ein großer Spaß, die neue Staffel zu machen. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Bratwurst und Baklava ist...